Guten Morgen nochmal. Letzte Woche hat der Hannes mit dem ersten Korintherbrief Schluss gemacht oder das letzte Kapitel daraus gepredigt. In unserem Gemeindeblatt steht es irgendwie etwas durcheinander drin. Wir wissen nicht genau, wie es zustande kam, aber irgendwie ist da ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Heute geht es auch nicht um die Apostelgeschichte, sondern ich habe mich dazu entschlossen, heute noch eine Adventspredigt zu halten, wenigstens eine an diesen vier Adventssonntagen. Es soll heute um Jesus gehen. Große Überraschung. Ich möchte mit euch lesen die ersten 18 Verse aus dem Johannesevangelium, Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses Wort geworden, und ohne dieses ist nichts geworden von allem, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam, um Zeugnis abzulegen, Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Er war nicht selbst das Licht, sondern Zeugnis sollte er von dem Licht ablegen. Das Licht war da, das Wahre, das jeden Menschen erleuchtet. Es kam gerade in die Welt. Es war in der Welt und die Welt war durch ihn, der das Licht war, geschaffen worden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn annahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, die nicht durch Geblüt oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohne vom Vater verliehen wird, eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Johannes legt Zeugnis von ihm ab und hat laut verkündet: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist schon vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade über Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust liegt, der hat Kunde von ihm gebracht. Ich möchte mal kurz beten und dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort. Vielen Dank, dass wir von dir lesen, von dem fleischgewordenen Wort des ewigen Vaters. Danke dafür, dass du bereit warst, hierher zu kommen. Und danke, dass wir heute Morgen über dich nachdenken dürfen und dass wir es hier in Ruhe und Frieden tun können. Bitte hilf du uns, dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast, und gib du mir die richtigen Worte. Amen. Ja, ich habe die Predigt genannt: Jesus, das Wort wurde Fleisch. Und möchte mir mit euch zusammen drei Aspekte anschauen. Der erste heißt Jesus, das Wort. Der zweite: Jesus, Licht und Leben. Und der dritte Aspekt: Jesus, der Mensch. Natürlich fließen die alle auch ein bisschen mit ineinander über, weil es ja immer um Jesus geht. Erster Punkt: Jesus, das Wort. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen davor, aber ich komme schon noch drauf. Ich fange damit an, dass ich euch was sage, und zwar, dass ich ziemlich begeistert bin von meiner Frau. Und dafür gibt es viele Gründe. Ich nenne jetzt hier nicht alle, sonst dauert die Predigt zu lang. Aber einer davon ist, dass sie immer wieder ganz tolle Ideen hat. Ich bin immer wieder begeistert von ihrem Ideenreichtum. Und eine von ihren Ideen, die sie jetzt dieses Jahr hatte, ist folgende. Ich bin einmal heimgekommen bei uns, und dann war da im Flur, war an die Wand mit so Malerklebeband, dieses Kreppband, das man nimmt, um sonst so, wenn man irgendwas anmalt, abzukleben, hat sie die Umrisse von einem Weihnachtsbaum an den Flur, an die Wand hingeklebt. Dann hat dieses Klebeband ein bisschen grün angemalt, und jetzt sieht es aus wie so ein Weihnachtsbaum, der da an der Wand klebt. Und an die Seiten oder an die Ecken von diesem Weihnachtsbaum hat sie kleine Nägel eingeschlagen und dann Schnüre gespannt zwischen diesen Nägeln. Und jetzt hängen wir an diese Schnüre mit Wäscheklammern jeden Abend eine Weihnachtsbaumkugel. Also es ist keine richtige Kugel, sondern es ist ein ausgeschnittener Kreis aus rotem Tonpapier. Und wenn wir dann abends zusammen Abend essen, dann hängen wir da eine so eine Kugel hin. Aber wir hängen nicht nur die Kugel hin, sondern wir schreiben da auch was drauf. Weil nämlich über diesem Weihnachtsbaum, da hängt auch noch ein Stern, ein ausgeschnittener, da drauf steht, Jesus ist. Und dann drei Pünktchen. Und jetzt kommt auf jede dieser Kugeln kommt ein Name von Jesus drauf. Und da überlegen wir uns jeden Abend einen weiteren Namen, den Jesus hat. Also zum Beispiel der Friedefürst oder das Wort oder das Licht oder was Jesus halt für Namen hat. Und die hängen wir dann da an jedem Abend im Advent hängen wir da eine hin. Und das ist ganz schön, weil wir dann auch immer noch so ein bisschen ins Gespräch kommen mit uns und mit unseren Kindern darüber, was denn das eigentlich bedeutet, wenn man da jetzt hinschreibt, Jesus ist der Friedefürst. Was bedeutet das denn, dass Jesus der Friedefürst ist? Und vor kurzem hat man eben die Sache, Jesus ist das Wort. Und dann war die Frage, ja, was bedeutet denn das eigentlich, dass Jesus das Wort ist? Ich glaube, der Dan war es dann, der gemeint hat, ja, Jesus ist halt die Bibel, so ungefähr. Aber ich meine, offensichtlich ist Jesus nicht die Bibel. Aber was ist es denn? Was bedeutet es denn, dass Jesus das Wort ist? Und das fand ich eine spannende Frage und ich muss sagen, ich habe da an diesem Abend auch wirklich keine Antwort gehabt. Das war irgendwie, was bedeutet das? Wir sagen das so schnell, Jesus ist das Wort, aber was bedeutet das eigentlich und wie erkläre ich es einem Kind? Ich versuche es jetzt heute Morgen mal zu erklären. Jesus, das Wort, wir finden auf den ersten Seiten der Bibel, finden wir den Schöpfungsbericht. Und da sehen wir, dass Gott durch sein Wort die Erde mit allem, was darauf ist, und das ganze Universum erschafft. In Gottes Wort, da liegt also Schöpfungskraft. Durch sein Wort kann er aus nichts alles machen. Wir können nicht einfach aus nichts etwas machen. Wenn wir ein Brett haben wollen, dann brauchen wir einen Baum, aus dem wir dieses Brett raussägen können. Wenn wir ein Brot backen wollen, brauchen wir Mehl und Wasser und Salz und vielleicht Eier. Wenn wir ein Bild malen wollen, brauchen wir Farbe und Papier. Gott braucht nichts außer sich selbst, um das ganze Universum zu erschaffen. Und zwar einfach, indem er sagt, es werde. Wir sehen also, Gott schafft durch sein Wort etwas und dieses Wort ist unendlich mächtig. Im Hebräerbrief lesen wir etwas weiteres über das Wort. Da heißt es in Hebräer 1, die Verse 1 bis 3, nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Früher hat Gott sich also zu Zeiten des Alten Testaments durch die Propheten mitgeteilt. Gerade bei den Propheten Jeremia oder Hesekiel, da lesen wir immer wieder die Formulierung, da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Und dann kommt diese Botschaft, die Gott dem Prophet gibt, und der Prophet muss diese Botschaft dann wieder weitergeben an das Volk. Gott teilt sich seinem Volk also durch Worte mit. Das Wort ist sein Offenbarungsmittel. Dadurch zeigt er sich den Menschen. Natürlich können die Menschen Gott auch ein Stück weit erkennen an seiner Schöpfung. Wir sehen, wenn wir da draußen rumgehen, da ist so viel, das muss doch irgendwo herkommen, das kann doch nicht einfach aus nichts entstanden sein. Irgendwie muss es doch einen Ursprung haben. Da finden wir Hinweise auf den Schöpfer. Aber wirklich, dass er sich den Menschen offenbart, das tut er durch sein Wort. Und durch sein Wort hat er bereits das ganze Universum geschaffen. Durch sein Wort teilt er sich auch seinem Volk mit. Und jetzt wird ein Stück weit deutlich, was es bedeutet, dass Jesus das Wort ist. Er ist das Reden Gottes zu uns. In ihm offenbart sich Gott den Menschen. In Jesus wird Gott Mensch. Und in Jesus können wir Menschen Gott begreifen, weil Jesus auf einmal in unsere Dimension kommt, weil Gott in unsere Dimension kommt, weil er für uns greifbar und erfahrbar wird. Er verlässt die Ewigkeit, um uns Menschen in Raum und Zeit zu begegnen. In Jesus spricht Gott zu den Menschen und so ist Jesus also die alles überragende Offenbarung Gottes. Das ist gemeint, wenn wir von Jesus als dem Wort sprechen, dass er sich uns offenbart, uns mitteilt. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort. Und diese Worte, im Anfang war, das erinnert uns auch an 1. Mose 1, Vers 1, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn es hier um den Anfang geht, dann ist da wahrscheinlich der Anfang von dem, was wir kennen, gemeint, also der Anfang von Himmel und Erde, der Anfang der Schöpfung. Und im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die gab es davor nicht. Aber im Anfang war das Wort. Das war bereits da. Das Wort wurde nicht geschaffen, sondern es war schon da, weil Gott und sein Wort eben ewig sind. Ohne Anfang und auch ohne Ende. Und für uns ist das wieder was, wo wir davor stehen und das gar nicht wirklich begreifen können. Was bedeutet das ohne Anfang, ohne Ende, ewig? Können wir gar nicht so ganz erfassen mit unserem Verstand. Aber trotzdem ist es wahr. Und auch die Verbindung zwischen Gott und seinem Wort oder die Einheit zwischen Gott und seinem Wort ist für uns auch nicht so ganz zu fassen. Weil bei uns liegen zwischen Worten und Taten oder zwischen unseren Worten und unserem Wesen leider oft Welten. Wir sagen das eine und tun das andere. Wir sagen, das wäre wichtig und selber tun wir es nicht. Bei Gott ist das eine völlige Einheit. Sein Wort ist der perfekte Ausdruck seines Wesens. Und so ist Jesus als das Wort eben die perfekte Verkörperung, die perfekte Darstellung, der perfekte Ausdruck des Wesens Gottes. Wer Jesus sieht, der sieht Gott selbst. Und genau das sagt Jesus ja später auch in Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und durchs ganze Johannesevangelium zieht sich genau diese Botschaft, Jesus und der Vater sind eins, zeigt, Jesus ist Gott. Jesus ist also das Wort, die Offenbarung Gottes, aber er ist auch Licht und Leben und darum geht es jetzt im zweiten Teil. Jesus, Licht und Leben. In Jesus war das Leben, haben wir gelesen, aber Jesus ist auch das Leben selbst. Denn wir alle kennen ja den Vers aus dem Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben und in ihm ist das Leben. Das heißt, bei Jesus war das Leben nicht einfach nur so vorhanden wie bei uns, dass wir Leben bekommen, das uns aber auch wieder genommen werden kann, sondern bei ihm war Leben oder ist Leben in überströmendem Maße da. Er ist der Schöpfer allen Lebens und sein Leben ist sogar stärker als der Tod. Und ist wieder ganz anders als das, was wir bald täglich erfahren. Denn auf dieser Erde, also wenn man es rein irdisch betrachtet, dann hat hier immer der Tod das letzte Wort. Wir können uns noch so gesund ernähren, wir können noch so regelmäßig Sport treiben, wir können zu den besten Ärzten gehen. Eines Tages klopft doch der Tod an die Tür. Eines Tages wird man trotzdem sterben. Und wenn wir davor die ganze Zeit ganz gesund waren. Das ist die Erfahrung, die wir machen hier auf dieser Erde. Die tragische Erfahrung, dass der Tod das Leben immer wieder besiegt. Und in dieser Welt hier, da steckt auch immer die Krankheit, die Gesundheit an, nicht umgekehrt. Und deshalb müssen ja zurzeit auch immer wieder Menschen in Quarantäne, damit sie mit ihrer Krankheit eben nicht die Gesunden infizieren. Wie schön wäre es, wenn das andersrum wäre, wenn wir die Kranken zu den Gesunden schicken könnten und dann die Gesundheit die Krankheit vertreibt. Das wäre genial. Aber in unserer Welt geht es nicht. Funktioniert hier nicht. Bei Jesus geht es. Als er im Evangelium den Aussätzigen trifft und dieser Aussätzige zu ihm kommt und sagt, ich möchte, dass ich gesund werde, da fasst Jesus ihn an. Und statt dass Jesus den Aussatz bekommt, wird der Aussätzige heil, wird er gesund. Ganz anders als das, was wir kennen. Wir denken, der müsste sich doch infizieren. Aber Jesus, der das Leben selbst ist, gibt Gesundheit diesem Kranken. Da steckt die Gesundheit die Krankheit an. Und als Jesus den Lazarus aus dem Grab ruft, da muss sich der Tod zurückziehen, weil Jesus stärker ist, weil er das Leben ist. Jesus ist das Leben und dieses Leben ist stärker als der Tod. Jesus ist auch das Licht und das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Die schwärzeste und dunkelste Nacht kann ein Licht nicht auslöschen. Aber sogar die kleinste Flamme, bloß von so einem kleinen Teelicht oder so, vertreibt schon die Dunkelheit um diese Flamme herum. Und Jesus ist das Licht der Menschen, so lesen wir es hier in Johannes 1. Und Jesus braucht keine Kerze, keine Taschenlampe, keinen LED-Strahler, um irgendwie die Finsternis zu erhellen, sondern er macht es selbst, weil er selbst das Licht ist. Und als Gott am Anfang der Schöpfung sagt, es werde Licht, da wird es hell, obwohl es noch gar keine Sonne gibt. Die wird erst ein paar Tage später geschaffen. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 23, da steht über das neue Jerusalem, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das ist unglaublich. Jesus macht einfach selber hell, ohne dass er irgendwas dazu braucht, was hell macht. Er selbst ist das Licht. Und als seine Kinder dürfen wir uns darauf freuen, dass wir auf dieses Licht zugehen und uns in Ewigkeit an diesem Licht freuen dürfen. Und jetzt im Advent denken wir daran, dass dieses Licht auf die Erde kam. Das Wort wurde Fleisch. Jesus, das Leben selbst, kommt zu uns. Gottes Licht kommt in die Dunkelheit der Menschen. Und der Engel, der damals zu den Hirten auf das Feld geht und ihnen verkündigen darf, dass Jesus geboren ist, der hat es begriffen, was hier passiert, welches unglaubliche Ereignis der Weltgeschichte hier gerade passiert. Und er überschlägt sich fast, als er es den Hirten erzählt und sagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Man hat den Eindruck, er möchte sie gerade da hinscheuchen und sagen, geht endlich, schaut euch das an, was da los ist. Und die Hirten, die machen sich auf den Weg, die machen sich auf den Weg zu Jesus und finden ihn genauso, wie der Engel es beschrieben hat. Und sie preisen Gott dafür und beten ihn an. Dann kommen die Weisen aus dem Morgenland von weit her und auch sie beten Jesus an. Und auf der anderen Seite gibt es den Herodes, der Mordpläne schmiedet gegen dieses neugeborene Kind. Und später, als Jesus öffentlich auftritt, fangen auch schon bald die hohen Priester und Schriftgelehrten an, Mordpläne gegen ihn zu schmieden. Und da wird genau das wahr, was wir in Kapitel 5 von Johannes 1 lesen können. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen. Oder man könnte auch übersetzen, sie hat es nicht begriffen oder nicht angenommen. Und all das ist wahr. Die Menschen haben zum großen Teil nicht verstanden, wer Jesus war, oder sie wollten es vielleicht auch nicht verstehen. Aber sie konnten ihn auch nicht auslöschen. Herodes hat mit seinem Kindermord von Bethlehem Jesus nicht töten können. Und alle bösen Menschen und alle finsteren Mächte hätten Jesus nicht töten können, wenn er nicht dazu bereit gewesen wäre, sein Leben zu geben. Wir können in den Evangelien immer wieder nachlesen, dass Menschen versucht haben, Jesus zu ergreifen, ihn wo runterzustürzen oder zu steinigen, dass sie es aber nicht konnten, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und als Jesus dann am Kreuz hing und für deine und meine Sünde starb, da starb er nicht wie ein gewöhnlicher Mensch, sondern er rief: Es ist vollbracht. Und dann steht da, er übergab den Geist. Niemand hätte Jesus das Leben nehmen können, wenn er es nicht freiwillig gegeben hätte, weil er das Leben selbst ist. Damals, als Jesus in Bethlehem geboren wurde, da haben ein paar Hirten und weit angereiste Fremde ihm die Ehre gegeben. Wir lesen nichts davon, dass vom Hohen Rat oder von den Pharisäern oder von irgendwelchen anderen religiösen Würdenträger jemand gekommen wäre, um den neugeborenen Messias anzubeten. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das kann man vielleicht noch verstehen, wenn da ein neugeborenes Kind irgendwo in einer Futterkrippe, wahrscheinlich in einem Stall liegt, da fällt es natürlich schwer zu glauben, dass unter diesen ärmlichen Umständen der König der Juden, der Heiland der Welt geboren werden soll. Aber später dann, als Jesus öffentlich auftritt, als er Wunder tut, und zwar genau die Wunder, die Jesaja 700 Jahre vorher vorausgesagt hat, die ihn als Messias ausweisen, da hätten doch die Herren Schriftgelehrten und Pharisäer begreifen müssen, um wen es da geht und wen sie da vor sich haben. Aber nein, sie lehnen ihn ab und sie wollen nichts mit ihm zu tun haben, schmieden sogar Mordpläne gegen ihn. Und wie muss das für Jesus gewesen sein? Er kommt in sein Eigentum und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Stell dir mal vor, du bist Vater oder Mutter von kleinen Kindern und du bist für 2 Wochen verreist. Deine Kinder müssen zu Hause bleiben bei deinem Ehepartner. Und dann kommst du zurück nach Hause und du freust dich, gleich sehe ich meine Kinder und sie werden freudestrahlend auf mich zurennen, mir um den Hals fallen, sich freuen, dass ich endlich wieder da bin und ich werde mich mit ihnen freuen. Und als du zu Hause ankommst, da ignorieren dich deine Kinder, zeigen dir die kalten Schulter und als du anfängst, mit ihnen zu reden, fangen sie an, dich zu beschimpfen. Sie schubsen dich weg, jagen dich aus dem Haus raus und als du dann völlig irritiert aus der Wohnung gehst, schmeißen sie noch mit Steinen hinter dir her. Noch viel schlimmer ging es Jesus. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das muss total erschütternd für ihn eigentlich gewesen sein, obwohl er natürlich auch wieder allwissend war und deswegen ihn auch nichts überraschen konnte, aber trotzdem muss es erschütternd sein, in sein Eigentum zu kommen und von den Seinen abgelehnt zu werden. Und in diesem Satz in Matthäus 23, Vers 37, da liegt, glaube ich, sehr, sehr viel Traurigkeit drin, wenn Jesus das sagt. Matthäus 23, 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Was würde Jesus über dich sagen? Bist du seinem Ruf schon gefolgt? Und wenn nicht, dann kommt jetzt ein ganz wichtiger Vers für dich, aber auch für uns alle, für alle anderen. Da heißt es in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn annahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Glaube an Jesus. Vertraue ihm dein Leben an, bleib nicht in der Dunkelheit stehen, sondern komm in sein Licht. Er ist damals in Bethlehem auch für dich geboren worden und auf Golgatha auch für dich gestorben. Jesus ist Licht und Leben, Und er wurde einer von uns. Das Wort wurde Fleisch. Und darum geht es jetzt im dritten Punkt, Jesus der Mensch. Jedes Neugeborene ist ja irgendwie ein Wunder. Also wenn man so ein Neugeborenes sieht, ich finde es jedes Mal wieder faszinierend. Ich weiß noch, als unsere zwei geboren wurden, als der Aaron geboren wurde, da habe ich mich gar nicht getraut, dieses kleine zerbrechliche Ding da anzufassen. Darauf gewartet, dass der Arzt mir erlaubt, mein eigenes Kind anzufassen, weil das für mich so ganz besonders war. Neugeborene sind ja, Wunder Gottes, aber damals in der Krippe in Bethlehem, da lag das Wunder aller Wunder. Ganz Mensch und gleichzeitig auch ganz Gott. Jesus musste lernen zu gehen, er musste lernen zu sprechen, er musste lernen zu essen. Und es wäre sicher mal interessant gewesen, mal mit seinen Eltern zu reden, so ein Interview zu führen. Wie war das denn damals, als Jesus aufgewachsen ist? Wie hat er sich denn so verhalten? Die Bibel verrät uns über diese Zeit der Kindheit Jesu nur sehr wenig. Die Bibel ist ja nicht dazu da, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um uns ja, zu zeigen, was Gott für einen Plan für uns Menschen hat und wie Gott ist. Und falls wir in der Herrlichkeit diese Fragen noch haben, können wir sicherlich mal mit Maria und Josef sprechen. Aber der Autor vom Johannesevangelium, der Jünger Johannes, der hat Jesus ja persönlich erlebt. Er war mit ihm unterwegs in diesen 3 Jahren, wo ja, Jesus in Israel gewirkt hat. Und Johannes berichtet uns über Jesus. Wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohne vom Vater verliehen wird, eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Obwohl Jesus ganz Mensch war, der wie gesagt vieles lernen musste, was wir auch lernen müssten, war er doch auch ganz anders als wir. Er war ganz ohne Sünde. Er war herrlich. Und es muss für die Jünger schon auch faszinierend gewesen sein, mit Jesus durchs Land zu ziehen. Zu sehen, wie er reagiert, wie er liebevoll und freundlich ist. Sicherlich war es aber auch irgendwie frustrierend für sie zu sehen, der perfekte Jesus und daneben wir Jünger, die so unzulänglich sind, voll mit Fehlern und Sünden. Und sich da zu vergleichen mit dem herrlichen Jesus, haben sie sicherlich schlecht abgeschnitten. Und so geht es uns als Gotteskindern ja auch oft, auch wenn wir Jesus jetzt nicht mehr so leibhaftig direkt neben uns haben. Aber wir sehen diesen hohen Anspruch, den Gottes Wort hat und den Jesus hat. Wir lesen von Jesus, der immer richtig reagiert hat. Wir sehen seine Liebe, seine Langmut, seine Sanftmut, seine Wahrheit. Gleichzeitig sehen wir, wie oft wir versagen und wie oft wir lieblos oder ungehalten oder egoistisch sind. Und da wird deutlich, da ist ein ja, Riesenunterschied zwischen uns Menschen und Gott, wir sind nicht gut genug für Gott, wir passen nicht zu diesem perfekten Gott. Das ist die Wahrheit, die uns die Bibel zeigt. Aber wir haben auch gelesen, dass die Herrlichkeit Jesu eine von Gnade und Wahrheit erfüllte war. Gott ist gnädig. Er sagt nicht nur die Wahrheit, sondern er hat auch Gnade für uns. Und in Vers 16 steht was ganz Wunderbares, dort heißt es, aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, und zwar Gnade über Gnade. Ohne Gottes Gnade, die uns in Jesus offenbart, werden wir alle hoffnungslos verloren. Wir hätten keine Chance ohne Gnade. Und Gott sei Dank ist Gott gnädig. Und er gibt uns nicht nur ein bisschen Gnade, sondern er gibt uns Gnade über Gnade, also Gnade im Überfluss. Und wenn wir wirklich Gottes Kinder sind, dann müssen wir nicht darum bangen, ob die Gnade auch für uns ausreicht, sondern reicht sie. Dann müssen wir keine Angst haben, dass Gott irgendwann mal zu uns kommt und sagt, so Philipp, tut mir leid, aber dein Gnadenkonto ist jetzt leer. Ich habe keine Gnade mehr für dich übrig, du bist verloren. Das wird nicht passieren. Seine Gnade ist für seine Kinder im Überfluss da. Das heißt aber auch wieder nicht, dass Gnade irgendwie ein billiges Schleuderprodukt wäre, das Gott einfach so im Gießkannenprinzip an alle verteilt. Nein, Gottes Gnade ist zwar im Überfluss vorhanden, aber Gottes Gnade hat ihn den höchstmöglichen Preis gekostet. Den Tod seines Sohnes. Jesus wurde Mensch, um für uns Menschen zu sterben. Und durch ihn ist die Gnade geworden. So lesen wir es hier in unserem Text. In Vers 17. Durch seine Menschwerdung und durch seinen Tod hat er Gnade erst möglich gemacht. Und unsere Vorstellungskraft reicht hier wieder nicht aus, um zu begreifen, was es bedeutet, dass der ewige Gott Mensch wird, dass der Ewige stirbt. Das werden wir erst dann wirklich verstehen können, wenn wir mal vor seinem Thron stehen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Jesus kam auf diese Welt, um uns das Wesen Gottes zu offenbaren. Das Wort wurde Fleisch. Dadurch hat sich Gott offenbart uns gegenüber und hat uns Licht und Leben gebracht. In der Adventszeit und Weihnachtszeit, da denken wir daran, dass Jesus als Baby auf diese Erde kam. Er kam auf diese Erde, um uns Gottes Wesen zu offenbaren und um Menschen zu suchen und zu retten, die, die verloren sind. Und Advent bedeutet Ankunft. Deswegen heißt diese Zeit ja auch Adventszeit, weil das die Zeit ist vor der Ankunft Jesu, an die wir an Weihnachten denken. Aber Advent hat auch eine zweite Bedeutung. Wir leben auch jetzt nicht nur in dem weihnachtlichen Advent, sondern im Advent der Weltgeschichte, weil wir Jesu zweite Wiederkunft erwarten, weil wir darauf warten, dass er wieder auf diese Erde kommt. Und dann wird er nicht mehr als hilfloses Baby kommen, sondern als Herrscher und als Richter. Im Psalm 9, da steht: Aber der Herr thront auf ewig. Er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht. Ja, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Das wird spätestens dann wahr werden, wenn Jesus wiederkommt. Bist du bereit für diesen Tag? Amen.